Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Herzlich willkommen zur 14. Folge des Open Web Podcasts. Diesmal wieder nur mit mir, Christian Schulz. Mich findet ihr unter mrtopf.de und dem Herrn Pfefferle. Hallöchen.
Guten Abend.
Und den findet man unter
notizblog.org.
Ja, schlecht eingespielt hier. Und diesen Podcast findet ihr wie immer unter openwebpodcast.de. Dort müsste eigentlich das neue Blog zu sehen sein. Irgendwer hatte Probleme, glaube ich, auf Twitter, aber ich habe es nicht ganz verstanden, wo die Probleme waren.
Der hatte noch die alte Domain mit dem Minus.
Ach so. Okay, ja, auf jeden Fall dort. Das Wiki nimmt auch langsam Formen an. Ist noch nichts drauf, wahrscheinlich inzwischen Spam. Aber das wird dann hoffentlich nächste Woche dann auch fertig. Dann, ja, ein Skype-Anrufbeantworter haben wir auch. Ich gehe ja doch die Liste durch. Falls ihr uns Feedback hinterlassen wollt, dann könnt ihr das tun unter Open Web Podcast. Das ist der Skype-Name. Ich habe allerdings jetzt nicht reingeschaut, weil in den letzten 4 Jahren da irgendwie nichts aufgeschlagen ist. Oder ihr schickt uns einfach eine Mail an openwebpodcast@gmail.com. Ich denke, die restlichen Links, die findet ihr alle auf dem Blog. Also iTunes-Links und so weiter, ein IEC-Chatroom, wo auch keiner ist, haben wir auch. Und wir haben auch einen neuen Platz zum Aufnehmen, also einen neuen Timeslot. Das ist immer dienstags um 20 Uhr. Und den Link zu Ustream, den findet ihr auch auf der Seite. Da gibt es dann auch einen Chat und da finden sich immer viele illustre Leute ein. Die kann ich jetzt leider hier nicht mehr sehen, weil ich das Wiki vor mir habe. Wie immer der Herr Pötter und der Cordobo ist heute auch dabei.
Die Nachrichten.
Ja, das erste ist schon ein bisschen älter, die Cantara Initiative. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe. Weißt du das noch?
Oder bist ich glaube da? Nur im, also mir gegenüber. Ich glaube im Podcast noch nicht. Hm.
Also das ist sozusagen eine neue Initiative rund um digitale Identität. Ist ein Zusammenschluss von recht vielen Mitgliedern, also auch Firmen. Und das findet ihr unter cantarainitiative.org. Unter anderem könnt ihr da auch verschiedene Mailinglisten mitmachen, könnt ihr mal durchgehen. Gibt verschiedene Gruppen, die sich um die diversen Aspekte der Identität kümmern. Ist auch eine ein Standardisierungsgremium wieder. Das heißt, es gibt einen Workflow, wie man Spezifikationen schreiben soll, welchen Workflow die durchlaufen, bis die gewisse Stufen eines Standards dann erhalten haben. Und eine Workgroup, die ich unter anderem dort mit vorschlage, nennt sich WGUMA. Da habe ich natürlich jetzt den Link vergessen hinzuschreiben. Das trage ich noch nach im Wiki. Und zwar geht es darum, also das Ganze heißt erstmal User Managed Access Workgroup. Und da geht es im Prinzip darum, dass man OAuth, was ihr ja hoffentlich kennt aus unserem Podcast, noch ein bisschen weiterführt. Das heißt, da geht es im Prinzip darum, dass wenn ich zum Beispiel viele Services habe, von denen ich irgendwas will oder von denen ich will, dass ein weiterer Service auf diese Zugriff hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Flickr-Account oder ich habe meine Profildaten irgendwo und dann will ich einem neuen sozialen Netzwerk erlauben, auf diese Dinge alle zuzugreifen. Da müsste ich erstmal ja hingehen und bei jedem sagen, okay, dieses neue Netzwerk darf auf diese Daten zugreifen und das überall sozusagen committen, dass das okay ist. Eventuell möchte ich auch noch sehen, definieren irgendwie, auf was genau sie dort Zugriff haben und ähnliches. Und das wird halt ziemlich viel Arbeit, wenn man das für viele Dinge machen muss. Deswegen ist hier die Idee, dass man das einen Standard schafft, wo man so einen Authorization Manager hat, der so Profile hat, wo man genauer sagen kann, was, wer, wo darf. Und dann kann man einfach nur noch in einem Screen sagen, okay, die dürfen das alles. Und dann passiert das automatisch da. Kann ich auch, wenn das irgendwann mal aktiv wird, diese Workgroup, kann ich noch ein bisschen näher mal drauf eingehen. Wer danach googeln will, der kann nach ProtectServe suchen. Das wurde von Sun mitentwickelt, basiert auf OAuth teilweise. Und da gibt es auch bei xmlgirl.com, glaube ich, verschiedenste Informationen. Das verlinke ich aber auch noch. Ja, das zu Kantara. Und jetzt suche ich natürlich wieder mein Wiki. Ja, dann läuft heute nicht so geschmiert wie.
Hör dazu.
So, dann wollte ich auf einen Blogpost von Alex Kort hinweisen. Den können wir, glaube ich, auch mal hier reinholen.
Das wollte ich auch vorhin erzählen. Da soll man ein bisschen was über Semantic Web erzählen und wie man das vielleicht mit dem Social Web schön verknüpfen kann.
Ja, und zwar, der hat auf ReadWriteWeb einen Artikel geschrieben über das Web of Identities. Also er hatte erst einen Artikel damals geschrieben über Web of Data, wie Daten im Prinzip im Web überall verknüpft sind. Und sagen wir mal, ähnlich wie diese, sagen wir auch in diesem Use Case von Kantara oder von dieser User Access Idee her, geht es halt hier auch bei diesem Managed oder Web of Identities. Sprich, ich habe überall irgendwelche Identitäten, das ist ja im Moment so, das ist ja genau das Problem, warum wir auch diesen Podcast machen. Ich habe auf diversen Webseiten irgendwelche Accounts und Profile und Freundeslisten und Bilder und so weiter. Und bei diesen Identitäten, also Profile und meine Verbindungen zu anderen Leuten, da lässt sich dann eben so ein, rein theoretisch zumindest, so eine Art Graph ja darstellen, auch über diese Sites hinweg. Im Moment haben wir das auf diesen einzelnen Sites. Aber wir sehen halt, dass so langsam sich das ja öffnet, dass man auch mehr Daten, sagen wir mal, übergeben kann von einem Service zum anderen. Und seine Idee ist jetzt hier auf jeden Fall, dass es darum geht, auch dass man überall diese lokalen sozialen Graphen, wenn ich es richtig verstehe, sozusagen nochmal einen so einen Supergraphen drüber legen könnte. Das ist nicht so ganz die Idee, die ich damit verfolge, aber vielleicht könnten wir das wirklich nochmal irgendwie diskutieren, wenn er dabei ist.
Der soll mal eben in den Podcast kommen und dann stellen wir ein paar dumme Fragen.
Ja, das darin sind wir. Denke ich ja auch. Ich verlinke auf jeden Fall den Artikel, ist gut geschrieben und ist sicher das Problem, was wir alle irgendwie versuchen zu lösen. Und ist sogar schon verlinkt. So, dann Twitter hatte ein kleines Sicherheitsproblem. Und zwar Twitter, nicht insofern, dass es da Benutzer betrifft, sondern dass es Twitter selbst betrifft, weil wohl diverse Dokumente irgendwie in der Cloud gespeichert waren, die jetzt nicht ganz so öffentlich sind, bei Google und so weiter. Und dann ein Hacker irgendwie durch Passwort-Reminders und Ähnliches oder irgendwie, wie hieß deine Mutter vor 10 Jahren in der Richtung, dann irgendwelche Passwörter rausbekommen hat. Und nun liegt zum Beispiel TechCrunch ein ganzer Stapel von Dokumenten, internen Dokumenten vor, die sie natürlich eigentlich nicht haben sollen.
Ups.
Ja. Das ist natürlich auch schön irgendwie. Ja, was heißt schön? Also ich meine, es ist immer ja anhand von solchen Skandalen geht es natürlich dann wieder um Privacy oder um, sagen wir mal, Sicherheitsstandards, ob die immer so eingehalten sind, wie sie überhaupt aussehen sollen, gerade wenn man halt seine Sachen überall, sagen wir, auf andere Leute Server speichert. Also meine Angst wäre dann eigentlich schon erstmal, dass irgendwie die Serverbetreiber darauf Zugriff haben, aber es kommt natürlich auch noch hinzu, dass man eben dann wieder ein Passwort braucht und da vielleicht nicht immer so das Allersicherste benutzt. Vor allem die Passwortfragen, das ist ja eigentlich das Hauptproblem in diesem Fall. Ja, da gibt es auf jeden Fall natürlich größere Diskussionen, was sie jetzt veröffentlichen sollten oder nicht. Also ja, Michael Engton hat schon gesagt, dass er, sagen wir jetzt so private Sachen, wo man zum Beispiel erfährt, wer sich jetzt um welchen Job beworben hat oder und den dann nicht bekommen hat, sowas wollte er nicht veröffentlichen, aber natürlich halt irgendwelche finanziellen Aussichten und Pläne und neue Features und so weiter, das würde er dann halt eben schon veröffentlichen. Und auch darüber gab es halt natürlich wieder viel Diskussion. Das eine hat er schon gemacht, und zwar ging es darum, eine irgendwie Twitter-TV-Show. Aber das ist auch verlinkt, das könnt ihr euch ja mal selbst anschauen. Ja, vielleicht kommen wir mal zu einem Newspunkt von dir, damit nicht nur ich rede.
Ach so.
Ja, tun wir doch mal hier pap-pap-sap-pap nach vorne.
Wer es schneller aussprechen kann, pap-pap-sap-pap.
Und zwar, das wird sich durchsetzen, würde ich sagen. Das brennt.
Das wird der Standard schlechthin werden. Das wird in aller Munde sein, das ganze nächste Jahr. Ja. Alleine wegen dem Namen. Papapsabab. Und zwar geistert es ja schon eine ganze Weile durchs Netz, aber ich habe bisher noch wenig Doku drüber gefunden und habe auch keine Anwendungsbeispiele gesehen. Aber das hat jetzt Google geändert. Die haben den Standard nochmal in letzter Zeit ein bisschen vorangetrieben und haben ihn in diverse Google-Produkte integriert. Bei Pub, Hub, Sub, Bub geht es darum, den RSS-Feed auch pushfähig zu machen, also dass die ganzen RSS-Reader nicht in Intervallen immer gucken müssen, ob was Neues veröffentlicht wurde, sondern der Service gibt praktisch Bescheid, wenn was Neues da ist, über so eine Art Zwischenhub. Also ich muss nur einem Bescheid sagen und er bläst es dann an alle weiteren angeschlossenen Plattformen raus. Es ist sowas wie diese, wie hieß es damals, Weblog-Ping oder sowas,
Ja.
was auch in WordPress drin ist, was Technorati verwendet, sowas in der Art, bisschen aufgeblasener. Aber das Schöne ist eben, es funktioniert auch wieder dezentral, also man braucht nicht den Google-Server verwenden, sondern kann auch eigene aufsetzen. Und Services, die das bisher unterstützen, sind Feedburner, den kann man eben so einrichten, dass er pub-hub-sub-bubbt, also das Hub informiert, wenn was Neues da ist, und der Google Reader als Gegenstelle kann dann eben in Echtzeit die neu aufgelaufenen Feeds anzeigen. Ist ziemlich schick. Gibt es auch eine schöne Doku von zwei Google-Entwicklern, die muss ich nachher noch verlinken.
Was wir ja
Dann der
immer
nächste.
machen, ne? Was wir ja immer
Genau.
machen. Deswegen schreibe ich es ja
Immer.
lieber jetzt immer direkt rein, bevor ich es erzähle.
Übe Kritik an mir.
Auch an mir. Deswegen, ich sage nur, dass ich es jetzt so mache, damit das kein
Der
Problem ist.
nächste Punkt ist, Google Apps werden wohl komplett OpenID-Provider werden. Jetzt habe ich nicht so ganz rausbekommen, was denn mit Google Apps gemeint ist. Ich persönlich dachte, es sind eben alle Google-Produkte.
Nee, das sind
Muss
nur
ich aber nochmal nach.
diese, eigentlich, also Google Apps sind ja eigentlich nur diese ganzen Word und Excel für, also Google Docs im Prinzip.
Echt?
Nur
Ah,
halt,
okay.
also das sind die, also zumindest war das mal so, ich blicke ja auch bei Google nicht mehr durch, also es war mal so, dass diese Google Apps for Your Domain irgendwie ja, war ja der Titel
Genau.
mal. Und das waren aber hauptsächlich diese, sagen wir mal, etwas customizeden Versionen von Docs und Gmail gehört, glaube ich, auch noch dazu, die halt aber dann auf deiner Domain oder zumindest für dich laufen. Aber das sind halt auch Sachen, wo ich nie so durchblicke, auch nicht, wie ich es benutze, muss ich sagen. Also da bin ich immer verwirrt, unter welchen Accounts ich jetzt eingeloggt bin, weil dafür habe ich jetzt einen zweiten Account und irgendwie kann ich ihn nicht zusammenbringen. Ich habe da einen Kalender und schaffe es, glaube ich, irgendwie nicht mal richtig, wie ich jetzt irgendwie meine Mitarbeiter hier irgendwie auf meinen Google Apps Kalender einladen kann. Das hat bis jetzt also irgendwie noch nicht so ganz funktioniert.
Demnächst alle mit OpenID, weil nämlich jede dieser Google Apps Instanzen im Netz werden demnächst OpenID Provider. Und dafür baut Google auch gerade so ein bisschen die OpenID Auto Discovery um in Eigenregie. Und zwar nicht auf dem neuen XRD, sondern immer noch auf dem alten XRDS.
Ist ja noch nicht fertig.
Genau, und
Also.
das war auch das Argument dafür. Aber irgendwie blicke ich auch bei der neuen nicht so ganz durch. Also sie machen es eher nochmal umständlicher, was ich ziemlich schade finde. Aber da können wir auch nochmal irgendwann demnächst einen OpenID-Update-Podcast machen und das auch nochmal detaillierter erwähnen. Und
Ja.
die letzte meiner News wäre, dass RDFA doch noch eine Chance hat. Und zwar war das große Problem ja, dass, oder nicht das große Problem, aber XHTML2 gibt es ja jetzt nicht mehr. Ab Ende des Jahres. Und man steigt komplett auf HTML, oder die komplette W3C setzt jetzt auf HTML5. Und RDFA war für HTML5 nicht vorgesehen, weil RDFA ja XHTML voraussetzt und HTML5 auch eine normale HTML-Variante hat. Und deswegen gab es da so ein paar Problemchen. Aber Manu Sporny, spricht er sich so aus?
Weiß ich doch nicht.
Ich glaube, der war in Data Portability auch ziemlich aktiv, aber der hat sich eben dafür eingesetzt, dass RDFA jetzt doch noch irgendwie mit reinkommt. Genau.
Ja, ist ja schön. Hallo RFA.
Hallo.
Ja, dann komme ich mal zu einer nicht so erfreulichen Nachricht. Und zwar Nick Jivotowski, wenn ich das richtig ausspreche, ist leider verstorben. Den kennen wahrscheinlich hier nicht so viele, würde ich mal annehmen, wenn ich mal hier im Chat rumfrage. Der war auf jeden Fall sehr aktiv in der ganzen Identity-Szene auch, war auch beim Data Portability Project dabei und ich habe ihn noch nie getroffen. Ich wusste, glaube ich, bis gestern auch nicht, wie der aussah. Ich hatte ihn halt nur in verschiedenen Telekonferenzen irgendwie, Telefonkonferenzen miterlebt, hatte auch mal irgendwie längere Chats mit ihm, Skype-Chats über halt genau diese Themen bei der TOS and EULA Taskforce war halt mit dabei und hatte da auch einiges zu beigetragen. Ja, und der ist wohl vor einer Woche oder so von seinem Traktor gefallen, wo hinten noch was Großes dran hing, was, ja. Ja, ich weiß noch gar nicht, nimmt mich irgendwie schon ein bisschen mit, weiß jetzt gar nicht so warum, aber obwohl wir jetzt nur so wenig miteinander zu tun hatten, war schon ein cooler Mann, glaube ich. Doc Searls hat dazu auch noch was geschrieben, A Good Man is Hard to Lose, habe ich auch noch mal verlinkt, wer da noch Näheres wissen will, wer das war. Kann da ja nachlesen. Ja, dann wollte ich noch so ein bisschen auf unser späteres Thema vom letzten Mal eingehen, und zwar Zensursula. Und zwar, und natürlich Vodafone, weil jeder spricht ja heutzutage über Vodafone und über den Versuch der Öffnung hin zum Web 2.0 und zum CluTrain Manifesto, weil wir gerade von Doc Searls gesprochen haben, der ja dieses Buch vor 10 Jahren mal mitgeschrieben hat. Und ja, die haben jetzt einen Blog und da haben sie auch drauf geantwortet. Die haben ja so eine Live-Pressekonferenz gemacht und da haben sie jetzt noch verschiedene Reaktionen drauf. Und die stellen sie jetzt so langsam auf ihrem Blog ein. Und hier 3.3 ging, da geht es halt um Zugangserschwerung, Kinderpornografie. Was kommt, ist aber nur so ein Textbaustein, dass irgendwie halt die sexuelle Misshandlung von Säuglingen und Kindern ist eines der menschenverachtendsten Verbrechen und so weiter, was wir halt schon kennen, was ja auch nichts Neues ist. Aber wo man halt an sich nur das eigene Vorgehen halt so, sagen wir mal, sagt, wäre okay und weitere Debatte bräuchte man irgendwie nicht. Hier steht zum Beispiel, um langfristig zu dem Thema eine sachliche Debatte zu führen, ist es aus unserer Sicht wichtig, den Extremfall Kinderpornografie aus der Diskussion um Internetsperren als erledigt ausklammern zu können. Ja, darauf gibt es irgendwie, weiß nicht, hunderte von, also 112 Antworten im Kommentaren, die, man muss sagen, immerhin auch freigeschaltet werden, was man schon mal gut finden sollte, die halt eigentlich durch die Bank sehr kritisch halt mit der Haltung umgehen, wie sie das halt gemacht haben und natürlich auch nochmal bekräftigen, dass das im Prinzip wenig bringt und ob man denn nicht auch noch andere Ideen hätte, was man denn gegen Kinderpornografie tun kann, außer halt diesen Vorhang davor zu hängen. Habe ich auch mal verlinkt, musste mich auch nochmal hier entschuldigen, weil ich auf Twitter noch geschrieben hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Kommentar gelöscht worden ist. Ist er nicht, ist nur irgendwie 40 Dinger nach unten gewandert, wahrscheinlich durch Moderation. Ja, und dann gab es hier noch, Frau von der Leyen hat ja auch Indien beschuldigt, dass dort Kinderpornografie nicht unter Strafe steht. Das tut es wohl doch. Sie bedauert das jetzt. Auch da habe ich einen Link bei heise.de abgelegt. Das im Übrigen wurde natürlich auch nicht durch normale Journalisten herausgefunden, sondern auch durch die Community oder ich weiß nicht, ob Bettina, wie heißt sie mal, Winsemann, wie sie sich jetzt sieht. Auf jeden Fall halt kam es doch eher aus der Community als jetzt vom Spiegel oder sowas, diese Nachfrage beim indischen Konsulat. Ja, und das war's mit den News. Oder hast du noch was?
Spontan fällt mir nichts mehr ein.
Ach, wie schade. Ich dachte, du guckst nochmal die Blogs durch. Ja, dann noch kurz erwähnt, ich war ja auch ein bisschen unterwegs, auf der EuroPython 2009 war ich, in Birmingham war die. Birmingham, muss ich sagen, muss man jetzt nicht so zum Urlaub hinfahren. Zumindest sah es ein bisschen aus wie Second Life, wo jemand sozusagen alles Mögliche zusammengekauft hat und irgendwie aufgestellt hat. Dann noch ein paar Straßen drüber und mal drunter und Ja, aber die Konferenz war ganz gut. Wir hatten noch eine schöne Keynote von Cory Doctorow zum Thema Copyright natürlich. Die habe ich in meinem Blog. Wer sich die nochmal anschauen will, sei dazu herzlich eingeladen. Auf jeden Fall sehenswert. Kurz danach, beziehungsweise direkt von dort, bin ich dann zum Future Music Camp gefahren, wo ja auch Freund Cordobo hier war, aber Freund Pfefferle nicht.
Ich hab's verschwitzt.
Habe ich ja extra noch letztes Mal erwähnt.
Mann.
Ich habe extra da Straßenbahn gesehen, wo Weinheim drauf stand.
Ich bin doch jetzt nicht mehr in Weinheim.
Ja, das weiß ich ja auch nicht.
Schöne Ladeburg.
Da habe ich keine gesehen. der Repanti hat mich auch noch eingeladen, aber ich konnte nicht. Ja, das war eigentlich auch ganz nett. Hat natürlich jetzt auch mit Open Web erstmal nicht direkt so viel zu tun. Allerdings habe ich da noch von einem EU-Projekt erfahren, dass ich, weiß nicht, ob man das eigentlich, letscreate.eu ist die, ist der Link, ist ein, das steht auch für Creating a Joint Research Agenda for Promoting ICT Innovations in Creative Industries Across Europe. Das kurz mal ab, Let's Create. Und ist eine Zusammenarbeit, ich glaube, zwischen Provinzen und Bundesländern quer über Europa verteilt, also nicht mal ganzen Ländern. Deswegen darf ich zum Beispiel da nicht mitmachen. Du dürftest, weil nicht Baden-Württemberg da mit dabei ist. Vorgestellt hatte das Nadia Sabura. Und da ging es insofern auch um Standardisierung, weil es natürlich auch darum geht, wenn ich irgendwelche Musik oder sowas erzeuge, wie kriege ich die an die Leute? Wie können die sich zum Beispiel Playlists machen? Wie können sie sich Playlists austauschen? Wie kann ich vielleicht dann auch den Provider wechseln? Das heißt, auch da geht es natürlich um Data Portability im Prinzip, dass ich, wenn ich irgendwo Playlists habe oder Musik liegen habe, sei es jetzt direkt die Dateien oder auch nur Referenzen drauf, wie kann ich die dann eben von A nach B mitnehmen? Und das geht natürlich quer durch alle Medientypen durch. Da gab es noch eine kleine Diskussion drum. Ich hatte auch nochmal vorgeschlagen, dass sich halt die Leute, die da sich mit beschäftigen, vielleicht auch nochmal in den Communities, die es ja schon gibt, engagieren. Das passiert ja leider nicht so viel. Also da fühle ich mich ja auch immer meist ein bisschen alleine. Aber wer weiß, vielleicht passiert da was. Und im Übrigen ist da auch noch die eine Agentur, die heißt mfginnovation.eu. Die hat einen Podcast und da sind wir sogar Podcast-Perlenträger. Ist das nicht toll?
Was ist Podcast-Perlenträger?
Ja, die schlagen halt ein paar Podcasts vor, die man sich mal anhören sollte.
Ah.
Und wir waren da, weiß ich, bei Folge 2, 3, 4 oder irgend sowas dabei. Ja, Das ist doch gut.
Und das erzählst du jetzt erst, Alterle.
Ja, das habe ich auch jetzt erst erfahren.
Ach so.
Vielleicht sollen die auch nochmal anmelden, wenn diese Leute zu Podcast-Perlenträgern machen. Ja, also das kurz dazu. Dann die nächsten Events, die so stattfinden, wo man gerne mal hinfahren könnte. Zum Beispiel das 75. IETF-Meeting. IETF ist die Internet Engineering Task Force. Die ja einiges standardisiert, wie zum Beispiel XMPP, HTTP glaube ich auch, ne? Diverse Netzwerkprotokolle. Und das findet in Stockholm statt, vom 26. bis 31. Juli. Da ist auch ein Link auf der, im Wiki. Kostet allerdings ein bisschen Geld, nämlich glaube 650 Euro. Davon finanziert sich die IETF dann. Und am Freitag läuft die Early Bird Rate aus, dann wird es 150 teurer, falls man da hin will, wie gesagt. OAuth ist ja jetzt auch da, das heißt, da gibt es eigentlich jetzt kein direktes Meeting, außer halt in der Bar. Auf jeden Fall wollten sich die Leute wohl treffen, die da sind, zum Thema OAuth. Und man hofft dann, dass halt beim nächsten Meeting, was allerdings nicht Hiroshima sein wird, dann auch so ein OAuth-BOF dann wieder stattfinden wird. Ansonsten 2010 ist es in Maastricht, was für mich ganz gut ist, weil da kann ich fast zu Fuß hingehen. Ja, und auch wir in Data Portability, wir haben ein Plenary Meeting, das heißt, da kann auch jeder, also das Plenary kann halt kommen. Und das findet am 21.07. von 19 bis 20 Uhr statt. Da ist auch ein Link drin und wie man zum, wie man sozusagen ins Plenary reinkommt, ist durch einfaches Mailen an die Voting-Liste. Aber da steht alles in dem Link. Das heißt, wer also wissen will, was die Data Portability-Gruppe macht, wo es hingeht oder was ihr wollt, was wir machen, das kann dort diskutiert werden. Darf auch jemand natürlich reinkommen, der nicht im Plenary ist, sondern einfach zuhören will. Ja, dann kommen wir zum Thema, was bringt Data Portability? Wieso spreche ich eigentlich nur?
Du hast die bessere Erzählstimme.
So, was bringt uns denn Data Portability, Herr Pfefferle?
Ja, das ist halt jetzt so die Frage, Herr Topf. Also in Deutschland ist es wahrscheinlich noch nicht ganz so angekommen, was denn wirklich der Nutzen von dem Öffnen und ich glaube vor allem von dem Daten hergeben. Ich glaube mittlerweile, sich über offene Standards die Daten zu holen, das ist auch mittlerweile in Deutschland angekommen. Aber sie dann auch wieder herzugeben, ist, glaube ich, noch so ein kleines Problem von uns.
Da kann ich noch was zu erzählen. Ich war nämlich auf dem Future Music Camp und da habe ich den Dennis von StudiVZ kennengelernt, der bei dem Herrn Cordoba saß. Und den habe ich dann natürlich direkt mal auf Data Portability angesprochen. Der ist ja nicht mehr bei StudiVZ jetzt. Ne? Er hat es zwar mal gegründet, aber ist ja jetzt weg. Und habe natürlich mal gefragt, wie sieht es denn da aus? Warum passiert da eigentlich nichts? Er war aber die ganze Zeit irgendwie mehr damit beschäftigt, zu beteuern, dass sie all die Sachen, die man ihnen jetzt, sagen wir mal, nahelegt, irgendwie kopiert zu haben, dass sie eigentlich schon lange in der Schublade lagen, woran ich jetzt auch nicht zweifeln will. Aber da sieht man halt auch das Problem. Das heißt, wenn man natürlich immer wartet, bis andere das gemacht haben oder zu lange wartet, dann machen es halt andere und dann sieht es halt aus, als hätte man es kopiert. Ob man es jetzt wirklich gemacht hat oder nicht, ist wieder die Frage. Manches ist natürlich auch offensichtlich, so ein Chat einzuführen, ist ja natürlich jetzt auch nicht so die große Kunst, drauf zu kommen. Aber bei Data Portability war halt die Antwort dann auch, dass es eben halt aus, sagen wir mal, Business-Prioritäten eben nicht so vorne war, weil halt keiner danach fragt. Jetzt ist natürlich die Frage, wartet man immer, bis irgendwer mal danach fragt oder macht man einfach mal irgendwas? Weil da ist natürlich, ich meine, dann hätten wir ja kein Internet, wenn alle hier, also in Deutschland hat wahrscheinlich auch jemand drauf gewartet, ob das jemand braucht und irgendwie hat keiner danach gefragt, also wurde es in Amerika erfunden. Und so läuft das halt mit den meisten Sachen. Und das ist, glaube ich, auch hier das Problem, dass man irgendwie erstmal zurückschreckt und wirklich erstmal, sagen wir mal, ganz viele Bedenken aufmacht. Das wurde auch in anderen Sessions da im Übrigen da noch klar. Das heißt, auch bei dieser Let's Create Session da ging es halt auch darum, zum Beispiel, wie man denn, sagen wir mal, Zugriff auf neue Musik haben könnte, wo dann halt direkt wieder die Frage kam irgendwie, dass man, ob man ja nicht da erstmal Filtermechanismus auch haben muss, weil man sonst ja überschwemmt wird von dem ganzen Zeug. Das heißt, dann wird es ja also wieder zu viel Informationen, die man kriegt. Und ich habe so das Gefühl, dass man da erstmal wartet, bis man das auch noch alles gelöst hat, bevor man dann irgendwie das mal angeht. Und da gibt es natürlich dann wieder neue Sachen, die man irgendwie machen müsste. Auf jeden Fall, ich nehme mal an, dass so dieses Problem von StudiVZ nicht nur bei StudiVZ zu finden ist, sondern eigentlich mal durch die Bank. Obwohl es schon Interesse daran gibt, irgendwie, so also wie ich auf Barcamps auch merke, also von Sevenload, jemand war da, haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Aber es macht halt keiner so direkt oder es setzt sich auch keiner so richtig zusammen und sagt, wir als deutsche Social Networks gehen mal hin und gucken, was geht und setzen mal ein Zeichen oder sowas. Ja. Kostet natürlich als Zeit, aber wir sind ja auch nicht mehr in den Diskussionen dabei, das sieht man ja auch. Also wenn ich jetzt halt gucke, bei OpenID oder OAuth oder wo auch immer, da ist halt irgendwie in deutschen Sicht oder sagen wir fast europäisch, würde ich fast sagen. Also ich kann jetzt nicht für Europa komplett sprechen, aber man sieht es ja an denen, wo es immer herkommt, dass es anscheinend auch ein Problem von Europa ist.
Und zumindest hier technisch. Also es gibt natürlich immer ein paar Individuen, ja, aber klar. So mal wirklich eine Firma oder eine Webseite da, hinter so einer Weiterentwicklung oder einer Kommunikation steht, ist halt ziemlich selten.
Ja, und was wir halt auch sehen im Silicon Valley, wenn da Yahoo, Google, MySpace und sogar Facebook irgendwie miteinander reden und sich zumindest mal treffen, was da jetzt rauskommt, ist ja erstmal egal. Passiert ja anscheinend hier auch nicht oder es passiert vielleicht hinter den Türen irgendwie, dass man da irgendwelche Deals miteinander ausmacht. Aber dass sie halt wirklich mal so ein Meeting machen und da gucken, was könnte man machen, ob man es dann auch macht oder nicht, ist die Frage halt. Aber das passiert ja auch nicht. Also ja, Dennis hat zwar gesagt, dass es da halt doch schon irgendwelche Treffen gab, aber darüber, die wurden halt auch nie so richtig angekündigt oder darüber geschrieben, weil Da ging es ihm wieder rum. Es fragt ja keiner danach, deswegen berichtet ja auch keiner drüber. Also keine Zeitung oder sowas. Aber ich meine, die Zeitung berichtet wahrscheinlich jetzt auch eher wenig über irgendein Facebook UI-Summit.
Ja. Aber ich finde es halt auch schade, also wenn wir die Großen mal rausnehmen, weil ich glaube, für ein StudiVZ oder dergleichen ist halt eine Umstellung, wir öffnen uns jetzt morgen, nicht ganz so einfach umzusetzen. Aber es kommt halt auch nichts Kleines nach, die das zu, bei ihren Neugründungen oder bei ihren neuen Produkten vielleicht schon gleich von Anfang an voraussehen oder sowas.
Ja, wie gesagt, oder dass die Großen zumindest irgendwie diskutieren. Ich meine, die haben am ehesten das Geld dafür, zumindest mal einen abzustellen, die haben ein bisschen darüber diskutiert.
Das wäre natürlich, ja. Also ich habe jetzt sehr positiv, also als ein positives Beispiel, ich glaube, es ist von Gruner und Jahr, die für irgendeine Kochen für eine Kochen-Online-Plattform, also so Kochen-Community, einen abgestellt haben, der gezielt einen Microformat weiter treibt. Recipe, also für Recipe. Rezepte.
Recipe. Genau. Ja, das ja.
Das ist ein positives Beispiel, aber ja. Mehr fällt mir jetzt auch nicht wieder ein.
Macht ihr das denn so für sich oder ist der auch in der...
Ich habe auch dann auf der Seite geguckt und diese Kochenseite ist ziemlich semantisch angereichert, was mich auch gewundert hat, weil es ist irgendwie überhaupt nicht die Zielgruppe und es hat auch bisher noch nie irgendjemand drüber berichtet, aber die ist wirklich sehr schön gemacht und zwar nicht nur Microformats, sondern auch mit RDFA und Namespaces und allem drum und dran, also richtig schick gemacht, ja.
Ja, wahrscheinlich eine Einzelperson mehr, die irgendwie dachte, schadet ja nichts.
Das kann natürlich auch sein.
Also es hört sich ja fast so an, als das jetzt eine Business-Entscheidung war.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber es ist zumindest, glaube ich, als mit Firmen-Mail-Adresse überall drin oder so. Naja, aber generell besteht hier schon so ein bisschen das Problem, dass wir sind halt auch ein bisschen hinterher, habe ich so das Gefühl. Also
ja, man sagt ja auf Read Write Rap, wo war das, dass wir 5 Jahre hinterher sein.
Ja.
Andere im Kommentar haben gesagt, es wären vielleicht mehr 2 Jahre, 3 Jahre. Aber ich meine, die Wahrheit ist natürlich, wir sind 3,12389 Jahre hinterher. Das wussten wir noch bis jetzt noch nicht.
Das ist halt, also wenn es halt wirklich so ist, ist es halt auch klar, dann sind wir erstmal damit beschäftigt, überhaupt die Basis aufzuholen, bevor wir überhaupt erstmal hergehen können und über Öffnen sprechen.
Ja gut, aber jede Firma, die irgendwie in die Zukunft ein bisschen schaut, sollte auch zumindest über den Teich gucken und gucken, was passiert da. Und ich meine, das machen die ja, nur halt erst, wenn es da schon Mainstream ist sozusagen, dann wird das hier nochmal angedacht. Wenn man vielleicht ein bisschen früher das mal macht.
Ja, natürlich. Aber es ist halt trotz allem so, dass die Plattformen, die hier in Deutschland bekannt und populär sind, sind die, die nahezu 1:1 von irgendeinem amerikanischen Vorbild kopiert wurden. Ja. Sei es irgendwelche Dick-Klone, irgendwelche Twitter-Klone, irgendwelche Facebook-Klone, irgendwelche, was weiß ich, Klone. Also es gibt irgendwie, mir fällt persönlich jetzt gerade auf Anhieb nichts ein, was aus Deutschland oder aus Europa käme, was bahnbrechend wäre und so vorher noch nie da war.
Places fällt mir vielleicht noch ein, die das...
Die haben das relativ früh angefangen, das stimmt, ja.
Gut, aber ein Beispiel aus vielen. Gibt wahrscheinlich was anderes, aber...
Und haben sich auch leider nicht halten können.
Ja.
So richtig.
Last.fm sagt man hier noch.
Ah ja, stimmt.
Das stimmt das natürlich. Ist, der gute Herr Breidenbrücker, den grüße ich hier nochmal. Ja, die Leute verteilen sich auch. Breidenbrücker macht jetzt RJDJ, falls das jemand kennt, auf dem iPhone. Mhm. Der war ja ganz am Anfang dabei bei Last.fm, wollte dann aber nicht mit in die große Stadt. Sein Kollege, mit dem er noch Lovely Sisson hatte, der ist jetzt bei StudiVZ, der CTO, Nachfolger von Dennis, also alles kleine Welt hier.
Mhm, danke.
Okay. Quipe. Weiß ich, also kenne ich mich nicht so aus, wie das da in...
Ja, da gibt es auch so ein paar große von Yahoo hat da doch so ein paar, irgendwas mit Y. Egal.
Yahoo halt. Yellow. Ja, ich meine, die Frage ist...
Sollte man es denn überhaupt machen?
Gut, was dass du fragst. So was hat man davon, wäre die Frage.
Genau.
Ich meine, weil ich meine, was wir sehen, ist, dass alle Leute jetzt Provider werden, OpenID-Provider.
Ja.
Das heißt, Consumer werden eher wenige. Also, wenn man jetzt mal überm Teich schaut. Und da weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn macht, weil ich meine, ja, die Idee ist natürlich schon irgendwie, man wird Entry Point, das heißt, man muss irgendwie hingehen und da hat man seine Identität und die Idee ist dann, dass man halt dann eben auf die Site kommt und da dann ganz viele Werbung anschaut. Jetzt muss ich aber sagen, also auf, also ich benutze halt MyOpenID als Provider und ich muss sagen, so viel auf den Seiten bin ich gar nicht. Also ich muss sagen,
manchmal sehe ich... Gerade bei MyOpenID kann man ja so konfigurieren, dass man gar nicht auf die Seite muss, ja.
Eben, also gerade wenn das automatisch weiterleitet, was ja eigentlich der Vorteil wäre, dann sehe ich die Seite gar nicht mehr und dann weiß ich nicht, ob das jetzt so der Vorteil ist. Andererseits, wenn man halt so einen Import erlaubt, das versucht ja, sagen wir mal, Facebook jetzt ein bisschen in Maßen mit diesem versteckten OpenID-Import, also in Maßen, weil es wahrscheinlich keiner nutzt, weil es keiner findet, ist natürlich, man hat die Möglichkeit natürlich, dass man schneller User generiert. Weil man muss eben nicht so viel machen. Also zum Beispiel mich würden viele Leute schneller als User haben, wenn sie ein OpenID-Login hätten. Also vor allem viele neue Services, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, wenn die jetzt nicht ganz toll daherkommen. Aber nur zum Ausprobieren mache ich mir halt keinen neuen Account jetzt. Dann warte ich erst, bis irgendwie auf Twitter sagt, ist tolle Sache und dann gucke ich vielleicht nochmal. Und man hat natürlich, wenn man jetzt auch, sagen wir mal, Profile importieren lässt, von anderen Services, hätte man natürlich auch eine bessere Datenqualität, weil man ja eben nicht dauernd neue Profile anlegen muss, wo man natürlich nach und nach immer weniger reinschreibt.
Ja, und das Profilbild weglässt, wenn man keine Lust hat, wenn man das mal...
das wieder suchen muss, genau. Genau, man aktualisiert es nicht und dergleichen. Und man muss halt vielleicht auch ein bisschen von der Zählweise irgendwie gucken, also wenn man jetzt natürlich zählen will, irgendwie wie viele User habe ich überhaupt, dann zählt vielleicht jetzt nicht so die User-Anzahl, die ich in der Datenbank habe, sondern es sollte ja eher mal zählen, wie viele aktive User ich habe. Und da ist es eigentlich ja ziemlich egal, wo die jetzt herkommen, ob die jetzt wirklich einen Account bei mir haben oder nicht.
Ja.
Und da macht es natürlich schon Sinn. Dennis hat mir aber auch noch gesagt, ein Problem in Deutschland, wir hatten das ja auch vor der Sendung hier noch kurz angesprochen, ist natürlich der Datenschutz in Deutschland. Und das Problem mit dem Datenschutz ist ja auch, oder mit dem Verbraucherschutz eher, ist ja, dass man hier hingeht und nicht den User fragt, was darf denn der Service machen, sondern man geht hin und bestimmt das einfach. So geht zum Beispiel Xing jetzt hin und löscht Forenbeiträge von X-Mitgliedern, was natürlich jetzt schwierig ist zu ändern, also die kann man eventuell nicht mehr fragen. Aber ich will ja dann eigentlich mein Profil auch angeben können, sollen die dann gelöscht werden oder nicht. Stellen sich halt vor irgendwie, dass man auf Twitter irgendwie mal sich abmeldet und dann ist alles weg. Das will ich vielleicht nicht. Und da geht es, glaube ich, eher darum, dass man schaut, ob man nicht, sagen wir mal, so eine standardisierte Liste hat von eben Dingen, die man da tun will oder die das Netzwerk tun darf oder eben nicht. Und da geht es ja wieder in Richtung Thorsten Jula Taskforce. Also das scheint ja mehr und mehr wichtig zu werden. Aber auch hier ist natürlich so, dass Deutschland irgendwie das allein irgendwie für sich so regelt und das natürlich nicht so alleine regelbar ist unbedingt. Natürlich, wenn die Netzwerke hier irgendwie eine Dependance haben, dann kann man das hier machen, aber viele haben das halt nicht und dann ist es halt schwierig, irgendwie da auf ausländisches Recht natürlich einzuwirken. Und wie gesagt, es Sinn macht es halt nicht. Also besser wäre halt, dass man irgendwie eine Regelung findet, dass man dem User diese Kontrollen an die Hand gibt und dass man sich auch als Verbraucherschutz vielleicht internationaler vernetzt und sieht, dass man da irgendwie gemeinsam vernünftige Dinge fordert. Aber da muss man halt sehen. Aber wie gesagt, auch da macht es Sinn, wenn die Netzwerke eben hingehen und da eine Lobby gründen und da ein bisschen Hilfestellung leisten.
Ja, eben, weil nur weil es jetzt noch nicht da ist, es einfach nicht zu machen, ist halt meines Erachtens zu einfach. Weil, also ich sehe halt die große Chance in dem Öffnen darin, dass man eben wieder weggehen kann von diesen eierlegenden Wollmilchsäuen, wo jede Community einen Chat hat und Bilder hochladen und YouTube und was weiß ich noch alles drin ist, eben wieder hergehen könnte und sagen, ich mache jetzt einen Fokus, ich will nur Musik machen. Und benutze eben das Forensystem von Forumanbieter XY, benutze die Kommentarfunktion von Discuss und so weiter. Also, dass man sich eben wieder spezialisiert, sich auf eine Sache fokussiert und sich eben alle anderen Daten irgendwoher zusammensucht. Und da ist es ja dann auch ein Geben und ein Nehmen. Vielleicht geht dann eine andere Plattform her und sagt, ja, dann nehme ich halt die Musiksachen von dir und du benutzt meine Kommentarfunktion und so weiter. Also der Mashup-Gedanke gefällt mir eben da dran.
Ja, also vor allem, also wie du schon sagst, man muss eigentlich von dieser Denkweise der halt massiven Useranzahl in der Datenbank und der Datenspeicherung vor allem weg. Also ich meine, warum muss ich eben Fotos nochmal speichern, wenn sie schon bei Flickr liegen? Ja. Und dass man halt eher einen Service anbietet rund um diese Daten. Weil ich meine, alle Daten habe ich schon irgendwo abgelegt. Jetzt geht es halt darum, dass ich irgendwie nicht nur Leute vielleicht treffe, weil da habe ich auch schon genug Services für, sondern es geht vielleicht dann auch darum, dass ich irgendwie mit diesen Daten mehr machen kann. Dass man da mal kreativer wird, was man eigentlich mit all diesen Vernetzungen und den Daten, die da dran hängen, eigentlich alles machen kann. Und da sollte ja eigentlich eine Menge möglich sein.
Ja, und auch gar nicht so schwierig, weil an sich sind ja die ganzen Toolsets schon da. Also mit Open Social RESTful API und der Widget API kann ich eigentlich schon einen Großteil von den ganzen Portabilitätssachen abfeiern. Hm. Und wieso soll ich bei Facebook wirklich, also wenn ich mich jetzt für Flickr entschieden habe, dass da meine Bilder liegen, wieso muss ich sie bei Facebook eben nochmal hochladen? Wieso kann ich nicht dort einfach meinen Flickr-Account autorisieren oder umgekehrt bei Flickr eben meinen Facebook-Account autorisieren und einfach die kompletten oder die Alben, die ich dort anzeigen will, einfach dort anzeigen lassen?
Hm. Ja, frage ich mich.
Und das geht eben dann in beide Richtungen. Das ist eben dann der Vorteil einer Community, sich zu öffnen in Form von, dass man eben andere Daten nutzt und auch wieder herzugeben, weil wenn natürlich bei Facebook viel mehr Flickr-Bilder angezeigt werden, dann kommt ja auch wieder Traffic auf mich zurück. Ja, und vielleicht bei einem Klick komme ich dann auf die Bildübersichtsseite und schreibe einen Kommentar dazu. Oder irgendwelche Kommentare, die bei Facebook geschrieben werden, werden halt zusätzlich auch bei Flickr veröffentlicht. Hm. Also man schiebt sich eben so den Traffic hin und her.
Ja, und generell, ich meine generell so die Sachen mit Kommentaren, dass die halt mal irgendwie vernünftig aggregiert werden sollten. Oder auch Activity-Streams, dass man das nicht alles doppelt und dreifach hat, hatten wir ja, glaube ich, auch schon öfter mal angesprochen. Das wäre ja alles dann auch einfacher lösbar, wenn man, sagen wir mal, nicht noch seine Daten kopiert. Also das Problem ist ja, man kopiert die Daten und hat dann natürlich immer, sagen wir mal, neue Anker, wo da neue Metadaten drankommen, also Kommentare und dergleichen. Selbst wenn das gleiche Bild ist, weiß ja Facebook und Flickr nicht oder selbst ein Service hat dann Schwierigkeiten herauszufinden, dass das gleiche Bild ist und kann dann die Kommentare auf beiden zusammenführen, dass du weißt, wo jetzt was neu kommentiert worden ist, auf diesem einen Bild. Und das wird man damit also umgehen.
Ja.
Ja, was soll man machen? Ich meine, wir könnten ja nochmal sehen, die Leute, die man so auf Barcamps kennenlernt, das könnte man ja vielleicht alles nochmal irgendwann anschreiben und versuchen, so einen kleinen Workshop zu machen.
Ja.
Oder ähnliches.
Weil das nämlich eben
ein kleiner
auch
Raum.
Weil daraus, glaube ich, auch die Problematik von deutschen Communities besteht, dass man eben jetzt hinterherhinkt und wenn man eine Community neu aufbauen will, dass man dann eben versucht, alles zu integrieren, wie bei den großen Vorbildern, von wegen, oh, jetzt müssen wir noch eine Bildergalerie bauen und einen Video-Upload müssen wir bauen und so weiter. Und das halt auch zeitaufwendig ist, bis man eben mal die Grundbasis geschaffen hat.
Klar, und du musst dich um Datenspeicherung kümmern, was ja nicht so easy ist irgendwie. Gut, mit S3 oder so hast du das dann outgesourced, aber trotzdem ist das alles Akte und du musst dich halt um viel kümmern, was du gar nicht so machen willst. Das Problem ist aber natürlich trotzdem, dass du auch irgendwelche Leute haben musst, die Daten exportieren. Damit fängt es ja schon an. Das ist ja hier nicht mal irgendwann auch mal die Provider. Das ist ja... Ja schon.
Aber das ist ja generell das Henne-Ei-Problem. Also wenn niemand damit anfängt. Aber ich glaube trotzdem, dass es mittlerweile genug Möglichkeiten gibt, an Daten zu kommen. Nochmal eben anhand des Beispiels Open Social. Es gibt mittlerweile genug Plattformen, im Netz, wo man an relativ viele Daten bekommt, dass es sich auch schon mal lohnt, zumindest so einzelne APIs davon anzubinden. Mhm. Gerade Yahoo ist ganz groß in dem Bereich, Google macht immer mehr in die Richtung. Und das, also gerade Google und Yahoo lohnt sich ja schon.
Klar. Ja, also sollten wir mal irgendwann angehen und das irgendwie in die Wege leiten. Das wünsche ich. Ich habe hier noch so ein paar Karten liegen, da kann ich direkt mal durchgucken, wer so.
Ja, ich gehe mal die Visitenkarten durch, genau.
Genau. So, hier ist Linie 140 annehmen. und damit können wir es doch eigentlich auch beschließen.
Genau, dann machen wir heute mal nicht so lang.
Was sagst
obwohl
du?
Er ja auch trotzdem.
Ja, und nächste Woche, APML wollten wir eigentlich diese Woche machen, aber genau. Der Axel, der ist noch in den Tiefen Schottlands unterwegs. Der Axel Quack von Pixelpack. Ja.
Naja. Ist das nächste Woche dann schon?
Ich glaube, das wäre nächste Woche, wenn ich da mal richtig schaue hier auf dieses Ding.
Der 24.
Ist der 4.? Nee, das ist ja der. Kann man nicht am 21. wieder?
Weiß ich nicht genau.
Okay, wir klären das nochmal. Also ihr werdet dann also erfahren auf Twitter oder ähnlichen Kanälen, was wir denn machen. Sonst laden wir den Herrn Kort ein und der soll was erzählen zu Semantic Web und so weiter.
Genau, genau. Und also APML als eine Beispieltechnik, aber es wird halt so allgemein um meine Attention-Daten gehen. Also alles, was mich interessiert und wie ich vielleicht die Interessen, die ich irgendwo im Netz habe, wiederverwenden kann oder wie ich ja bestehende Informationsfluten vielleicht mit so Art Interessensmaps filtern kann zum Beispiel. Also so ein bisschen allgemeiner
auf eingehen. Ja, auch dazu gab es ja beim Future Music Camp da auch so diverse Themen. Ja, da geht es ja auch darum, also geht es natürlich um Thema Musik, aber da will man ja auch Last.fm ist ja nichts anderes im Prinzip, ne?
Ich experimentiere gerade viel damit rum und sie haben meinen Musikgeschmack ziemlich gut getroffen. Mit diesen ganzen Spiele, deine Lieblingsmusik und so. Ist schon gar nicht schlecht.
Ja, wobei ich ja gerne auch mal was Neues hören würde. Aber dann wird es halt natürlich schwierig mit irgendwelchen, woher die das denn jetzt herausfinden wollen.
Ach so, so ganz
Neues. Was ich denn halt nicht aus der Richtung, weil ich meine, wenn ich jetzt das hören will, dann weiß ich, welches MP3-Radio ich anmache. Also wenn ich jetzt Haus zum Beispiel hören will, dann weiß ich, wo ich draufklicke.
Nee, aber die sind, also mittlerweile sind die wirklich gut, dass auch wenn ich unterschiedliche Musik höre, dass sie schon versuchen, in dem kompletten Spektrum von Musik, was ich höre, also man muss sicherlich vorher eine ganze Menge geskrobelt haben, aber die versuchen schon, das ganze Spektrum abzudecken. Also ich höre dann eben nicht nur Haus oder irgendwelche Rock- ähnliche Sachen, sondern die versuchen dann schon zu mischen. Aber das können wir ja nochmal für.
Genau, APL. Das ist eigentlich schon die nächste Folge. Da haben genau. Wir schon 10 Minuten dann jetzt voll von. Das ist ja toll. Da sparen wir nicht. Genau, jetzt spielen wir das mal ein. Ja, okay. Dann sagen wir also bis zum nächsten Dienstag. Heute ist übrigens Mittwoch. Heute war nur aus technischen Gründen, musste das verschoben werden.
Der Topf hat's verbummelt.
Ja, ich habe dieses kleine, dumme USB, was so rauscht, dieses USB-Audio-Interface leider vergessen. Aber ein neues bestellt und das ist auch noch nicht da. Ja, aber nächste Woche wird es da sein, 21. Wenn ich das richtig sehe, haben wir eine neue Folge und die heißt eventuell IPML oder nicht. Ihr werdet es erfahren. Und bis dahin sagen wir
Qualität siegt.
Auf Wiederschauen.
Auf Wiedersehen.
Schauen.
Hören.
Hören, ja. Entschuldigung.